Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise zwischen Paukboden und der Arbeit in der Gemeinde. Mein Gast ist Leon Müller. Er ist aktiv bei der Landsmannschaft Ubia Brunsvigia Paliomarchia zu Bochum und bei der Landsmannschaft Franconia zu Frankfurt am Main, beide im Coburger Konvent. Doch das ist nur der Anfang. Leon steckt mitten in der Ausbildung zum Fechtmeister für das akademische Fechten. Gleichzeitig bereitet er sich auf ein Doppelstudium in Gemeindepädagogik und soziale Arbeit vor, mit dem Ziel, einmal als Diakon in einer Gemeinde zu wirken. Ein Fechtmeister, der predigen will, ein Theologe, der auf dem Paukboden steht, klingt widersprüchlich, ist es aber nicht. Heute sprechen wir über Ehre, Verantwortung, Persönlichkeitsbildung und darüber, warum ein junger Verbindungsstudent heute noch bereit ist, den beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen, Fechtmeister zu werden. Leon gewährt uns tiefe Einblicke in seine Ausbildung, seine Werte und seine Vision für eine Verbindungskultur mit Haltung. Lehnt euch zurück, es wird ernst, unterhaltsam und vielleicht auch ein bisschen spirituell. Leon, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ja, ich habe mich auch echt gefreut, dass es geklappt hat, dass du hier bist, dass wir heute diesen Talk aufnehmen. Das Spannende ist, du bist ja auf dem Weg zum Fechtmeister und dein Lehrer ist Axel Kronas, den wir ja auch schon hier in der Sendung hatte, der auch großer Unterstützer von diesem Unterhaben ist.
Richtig, ja.
Ja, sehr schön. Schön, dass du dann jetzt auch hier bist. Leon, du bist ja jemand, der gerade gleichzeitig viel paukt und über den Segen nachdenkt. Was sagen die Leute zuerst, wenn sie hören Fechtmeister und angehender Diakon? Passt das für dich zusammen?
Ich kriege diese Frage schon sehr häufig gestellt. Auch in meiner aktiven Zeit schon habe ich die Frage des Öfteren zu hören bekommen. Und ich habe immer ganz klar gesagt, für mich ist das voll in Ordnung. Ich habe 4 Mensuren geschlagen. Das Größte, was mir in meiner aktiven Zeit Spaß gemacht hat, war das Pauken. Und ich habe damit nie Probleme gesehen, weil ich ganz genau wusste, wenn ich auf einer Pflichtmensur mit jemand anderes stehe, ist das eine abgesprochene Sache. Ich tue ihm nichts, womit er nicht rechnet, und dasselbe gilt für mich. Und wo ist da dann das Problem? Das ist immer das, was ich mir frage, also was ich dann als Gegenfrage stelle. Mhm. Und darauf bekomme ich in der Regel keine Gegenantwort.
Ja, so ist das in unserer atheistischen Gesellschaft. Ja, also ich meine, ich glaube, die Frage kommt ja auch vielleicht von einiger Seite daher, dass gerade ja konfessionelle Verbindungen häufig ja nicht schlagend sind und du ja gerade genau das Gegenteil dann auch demonstrierst. Mhm. Wie gesagt, also auch die burschenschaftliche Bewegung an sich ist ja sehr protestantisch geprägt, also vom Kulturprotestantismus, wie wir das ja schon in den Geschichtsfolgen ja hier in dieser Sendung ja auch gehört haben. Das ist ja schön. Also ich war da auch sehr hellhörig, als ich da gehört habe, also dass du mir gesagt hast, dass du auch Diakon bist, und das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen breiter. Aber du hast ja auch gerade gesagt, das ist ja eine abgesprochene Sache letztendlich, also gibt es da auch gar kein Gottesurteil.
Nein. Ich meine, also im besten Fall kommen beide unblutig raus in der Pflichtmensur, und wenn nicht, dann hat halt einfach jemand einen Fehler gemacht.
Ja, sehr schön. Ich finde es cool. Erinnerst du dich an den Moment, als du das erstmal in der Mensur gesehen hast? Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich weiß es noch ganz genau. Das war Wintersemester 2021. Mein Bundesbruder, Ex-Bundesbruder, ist inzwischen ausgetreten, hatte seine Fuchsenmensur geschlagen, und es war Corona. Ich kannte nur meine Verbindung. Ich habe noch nie ein anderes Haus betreten, und auf einmal waren wir bei der Burschenschaft bei uns in Bochum, bei den Pragern. Und
Pragerminen, ne?
Bei den Pragern am Minen. Und es war komplett surreal für mich, ein anderes Haus. Und es war einfach was Bewegendes. Mein Bundesbruder wurde eingepaukt. Ich sollte als Schreibfuchs dort nebenstehen, neben den Unparteiischen, und hatte keine Ahnung, was wirklich auf mich abgeht, weil alle Bundesbrüder haben sich auf meinen Konfuchsen konzentriert, und ich stand da und wusste, meine erste Mensur, keine Ahnung, was das sein soll. Ich mache einfach nur das, was mir der Unparteiische und meine Bundesbrüder sagen. Und meine Bundesbrüder haben mich währenddessen so ein bisschen vergessen, weil es anderen Fokus gegeben hatte. Und dann stand ich dort und durfte die 30 Gänge zuschauen. Und es war wirklich was Interessantes. Ich hatte es mir vorher anders vorgestellt. Ich hatte es mir mehr actionreicher vorgestellt. Mhm. Aber es dann so zu sehen und dann auch hinterher kurz darauf selbst meine eigene Fuchsmann so zu schlagen, war was sehr Bewegendes, fand ich. Und vor allem etwas, was mich langfristig geprägt hat.
Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigem administrativem Aufwand, Sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudeam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudeam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudeam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgast-Unterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudeam.de. Die Gründer von Gaudeam sind selbst Core-Studenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Cores und CVern, ist Gaudeam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudeam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein!
Ja, ich hatte auch meine erste Partie, die ich gesehen habe, auf dem M-Tag gesehen. Mhm. In Aachen auf dem Haus der Alania, wo ja auch Vintage-Fursche aktiv ist. Mhm. Und da hatte ich eine ähnliche, einen Eindruck davon, wie du das gerade beschrieben hast, dass es wesentlich weniger actionreich war, als man gedacht hatte. Mhm. Das Ganze halt sehr stark auf Technik ausgelegt war, auf die Sauberkeit der Hiebe.
Ja, gerade eine Fuchsdimension, ne?
Ja, also nicht wie man sich das vielleicht, sagen wir mal, wenn man es das erste Mal sieht und noch nicht in diesem ganzen Game drin ist. Mhm. Weniger Hass drin und sehr kontrolliert und alles in einer sehr professionellen Atmosphäre halt auch. Mhm. Das war so mein Eindruck, den ich damals da mitgenommen habe. Aber es ist auch wichtig, dass es so abläuft, weil die Fuchsenpartien sind ja die ersten, wo es ja dann stattfindet und ich glaube, so ist der Einstieg halt auch für viele angenehmer und konstruktiver.
Ja.
Mhm. Als wenn das erste Mal ist, was du siehst, eine PC zum Beispiel ist, wo Hass dabei ist.
Gefühlt. Ja, richtig. Also die erste verschärfte Partie, die ich gesehen habe, war auch von einem ehemaligen Bundesbruder, der ist inzwischen auch ausgetreten. Das war schon was sehr Bewegendes. Wir sind nach Greifswald gefahren und das war der erste richtig große M-Tag,
den ich gesehen hatte. So Zimbria oder was?
Oh, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben übernachtet bei den AGT-Lern, also der alte Greifswalder Turnerschaft, Markomania, und der M-Tag selbst hat bei einem Korf stattgefunden. Ich weiß aber nicht mal, wie sie heißen. Mein Bundesbruder hat
auch. Pomerania oder?
Kann sein. Also das Haus selbst hatte die Farben schwarz-weiß-schwarz, wenn ich mich richtig erinnere. Und mein Bundesbruder hat mit jemandem gefochten, der eine pinke Farbe drin hatte, eine rosane. Welche Bünde das jetzt nochmal genau gewesen müssen, müsste ich nachschauen auf Kolleurbümmel. Aber es war was total Riesiges. Es war was Feierliches, was da stattgefunden hatte. Und da hat mich selbst nochmal klar gemacht, okay, wenn du jetzt in den nächsten paar Tagen deine eigene Fuchsmensur schlägst, geil, du hast Bock, du willst das. Also ich will auch so gefeiert werden. Ich möchte das auch erleben mit meinen Bundesbrüdern. Ich möchte so zusammenschweißen und ich möchte vor allem auch gerade meinen Burschen zur Seite stehen. Und es war wirklich super. Hm.
Das hört sich auch sehr packend an, was du da beschreibst. Hm. Was wären zum Beispiel 3 Schlagwörter, die dich am besten beschreiben oder treffen bei deinem Weg, den du gerade gehst, von dem Lehrlingsstatus, den du ja gerade hast, oder zum Auszubildenden hin zum Fechtmeister?
Ich würde auf jeden Fall sagen, zurückhaltend und zuschauend, dann wissbegierig und begeistert. Begeistert von dem, was auf jeden Fall gerade alles so um mich herum passiert.
Ist wahrscheinlich auch viel, oder?
Es ist definitiv viel. Hm.
Hast du da auch so ein bisschen deine Bestimmung gefunden? Also das Gefühl, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass dein Herz dir sagt, hier muss ich lang?
Ja, also ich bin ja sowieso auch schon Pädagoge, also angehender Pädagoge. Ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit und auch davor jahrelang ehrenamtlich aktiv gewesen. Aber das, was ich jetzt erlebe, ist eine ganz andere Pädagogik. Ich erlebe aktiv den Fortschritt von meinen Schülern, den ich mit Axel begleite. Und das ist jedes Mal für mich herzerwärmend, wenn ich sehe, dass ich selbst Fortschritte mache und mit meinem Fortschritt meine Schüler auch noch zusätzlich wachsen und mit meinen Tipps und Tricks auch noch zusätzliche Verbesserungen an sich erfinden. Und jedes Mal, wenn ich merke, okay, das, was ich dem gerade gesagt habe, hat einen aktiven Fortschritt bei ihm ausgelöst, es ist halt einfach geil. Also ich muss halt wirklich sagen, es ist geil. Und jedes Mal finde ich es umso bewegender, wenn ich sehe, okay, wir machen gemeinsame Fortschritte und du hast davon einen Mehrwert. Und das finde ich super.
Ja, das gibt als, auch wenn man der Lehrende ist, halt auch, man wächst halt mit seinen Schülern.
Richtig.
Auf jeden Fall. Was bedeutet die Mensur denn für dich? Also rein technisch, aber auch geistig oder spirituell beziehungsweise philosophisch?
Geistlich habe ich daran noch nie wirklich etwas drin gesehen. Also ich mache sowieso immer einen ganz großen Cut zwischen also Verbundesleben und Glaube per se. Ich finde immer noch, der Glaube ist was Persönliches. Aber die Mensur ist für mich etwas Bewegendes für die Person, die dort steht, für die Bundesbrüder, die da drumherum stehen. Es ist etwas, du hast dich selbst darauf vorbereitet, du hast dich mit deinen Bundesbrüdern darauf vorbereitet und du hast dort aktiv die Möglichkeit, deinen Bund und auch deinen Bundesbrüdern zu zeigen, dass du das drauf hast, was von dir abverlangt wird. Und gleichzeitig bist du mit deinen Bundesbrüdern daraufhin zusammengewachsen. Du hast dich darauf mit vorbereitet, mit denen zusammen. Ihr seid zusammengeschweißt, ihr seid eine Gruppe geworden und zum Ende, wenn die Mensurbrille abgesetzt wird, weißt du, du hast es geschafft und ihr seid als Team so weit vorangekommen. Du hast die Mensur zwar alleine gefochten, aber du bist mit deinen Bundesbrüdern durch diese Tortur gegangen. Und das ist etwas total Bewegendes, finde ich. Und ich habe das vor allem damals auch auf meiner ersten Mensur erlebt und auf meiner zweiten. Es ist einfach nur bewegend. Und das ist das, was ich auch total schön daran finde, dass du mit anderen Leuten zusammen wachsen kannst. Und auch vor allem hinterher, dass sobald die Mensur die Brille abgesetzt wird und der Paukarzt auf dich zukommt und sagt, ja, ist nichts, musst du nichts machen, dann denkst du dir, geil, einfach super. Also ich weiß nicht, mir fällt kein Gegenargument gegen die Mensur ein, weil es halt einfach etwas total Schönes ist. Und ich meine, die Angst prägt einen auch. Also du hast ja immer einen gewissen Grundrespekt gegenüber der Mensur, du hast immer Adrenalinschübe und ich finde, das ist auch etwas, was man auch für später mitnehmen kann, dass man weiß, okay, ich habe so etwas geschafft, das heißt, eine Rede vor etlichen Menschen oder sonst was kriege ich auch locker hin, ne? Weil ich habe eine Mensur gefochten. Das heißt, ich kriege auch andere Strapazen hin.
Ja, ein ziemlicher Selbstbewusstseinsboost, den man davon mitnimmt.
Ja.
Ich glaube, es sind auch viele Sachen, die kann man auch, glaube ich, gar nicht mit Worten beschreiben, was da in einem passiert, oder?
Das ist richtig. Also ich kann auf jeden Fall sagen, jedes Mal, wenn man die Mensurbrille abgesetzt habe, habe ich mich für den besten Menschen auf diesem Planeten gehalten, weil mein Ego wirklich durch die Decke geschossen ist.
Ja, das ist ja auch gut so. Ich meine, wo erlebt man das heute noch in unserer Gesellschaft, solche Erfahrungen? Also es ist ja wirklich eine Extremsituation, die prägend ist.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Du steckst ja mitten in der Ausbildung zum Fechtmeister. Warum bist du diesen Weg jetzt gegangen? Was treibt dich an, diese Verantwortung zu übernehmen?
Ich hatte es ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, das, was mir in meiner aktiven Zeit am meisten Spaß gemacht hat, war das Pauken mit meinen Bundesbrüdern. Oder auch einfach mal alleine am Phantom zu stehen. Und genau, und irgendwann fand ich auch das Ganze drumherum auch interessant. Ich wollte mehr erfahren und ich habe ja auch meinen Bundesbruder Schlieker ist auch Fechtmeister seines Zeichens, war auch der Eleve vor mir von Axel. Und damals bin ich dann zu seiner Frau hingegangen und habe so durch die Blume gesagt, ja, Fechtmeister, das würde mich voll interessieren, ich würde darauf gerne mehr erfahren zu. Und sie ist natürlich direkt petzen gegangen zu Bundesbruder Schlieker. Der hatte dann Axel eingeladen zu einem Abendessen und dann hieß es, Leon, komm mal Mittwochabend zum Abendessen. Angekommen und dann saßen da auf einmal Bundesbruder Schlieker sowie Axel Kronas und dann, ja, du möchtest also Fechtmeister werden, dann setz dich doch mal dazu und dann schnacken wir ein bisschen darüber. Und dann habe ich mich dazugesetzt und durfte einiges darüber erfahren, wie die Ausbildung aussieht, wie sie stattfindet und welche Möglichkeiten es auch vor allem für mich gibt und dass es erst auch, wenn ich möchte, hauptberuflich machen kann oder halt nebenberuflich und meine größte Zeit als Diakon dann drauf geht.
Ja, yes, ich finde das immer so cool, so diesen Beschreibungen mit dem Meister und dem Lehrling. Das hat so ein bisschen was, ich gucke mit meinem Sohn momentan Star Wars,
ja,
hat so ein bisschen was von den Jedi-Rittern.
Ja, damit wurde ich schon öfter verglichen, das stimmt. Ja.
Aber ist auch cool, ist einfach geil. Ist echt, die Fechtmeister-Szene, die ist sehr CC-lastig, oder?
Also die Leute, die ich jetzt kenne, ist jetzt Herner Hule, CC, Axel Krone ist CC, du bist im CC, dein Bundesbruder ist ja dementsprechend auch im CC.
Genau, richtig. Dann gibt es noch Freundschaft Bruder Betz, der ist auch Fechtmeister, der ist mehrfacher CCler. Da hört es auch schon wieder auf bei mir. Ich habe die meisten Fechtmeister noch nicht kennenlernen dürfen. Ich weiß, es gibt Meister Meyers, der ist Burschenschafter in Gießen, soweit ich weiß. Und ich weiß, es gibt in zwischen Schweiz und so in Liechtenstein gibt es einen Fechtmeister, der ist auch auf jeden Fall Burschenschafter, das weiß ich. Den habe ich selbst persönlich noch nicht kennenlernen dürfen. Ich habe jetzt das Vergnügen, alle Fechtmeister kennenzulernen, wenn ich auf der Verbandstagung, also auf der Tagung von dem Verband der Deutschen, der Verband der Fechtmeister da bin. Dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, alle Fechtmeister kennenzulernen und bin auch gespannt, wer wo aktiv ist.
Das ist ja schön. Das hört sich auch noch nach einer kleinen Szene an, wo jeder jeden kennt.
Genau, also es gibt aktiv, soweit ich weiß, 17 Fechtmeister. Mit mir zusammen noch einen weiteren Eleven, der ist gerade bei Junggeburt, soweit ich weiß. Und wir haben auch am selben Tag angefangen, die Ausbildung. Und kennengelernt habe ich ihn einmal am Tresen bei den Pragern auch witzigerweise. Richtig, aber wo jetzt auch alle aktiv sind, weiß ich nicht.
Gibt es denn für dich eine Verbindung zwischen deinem Glauben und der Mensur oder sind das zwei Welten, die nebeneinander existieren?
Ich habe immer einen klaren Cut dadurch gezogen, vor allem auch mit der Geschwisterschaft, die mich begleitend im Studium unterrichtet und Studientage anbietet und mich auch hinterher zum Diakon einsegnet. Und der Verbindung und generell das Fechten habe ich immer einen klaren Cut gezogen. Ich hatte auch vorhin schon das Glaube habe ich noch nie wirklich mit der Mensur assoziiert oder in irgendeine Verbindung gebracht. Ich nehme das hin, wie es ist. Mhm. Und ich sehe auch kein großes Werk Gottes dahinter, was da auf Mensur passiert, sondern wir werden geleitet, wir machen das, fertig. Was darauf hinauskommt, ist dann halt einfach das, was passiert.
Was hast du denn so über dich selbst gelernt, seit du mit dem Weg zum Fechtmeister begonnen hast?
Das ist tatsächlich, dass die Grenze des Möglichen, was man auf dem Parkboden leisten kann, weitaus höher ist, als alle sich zutrauen. Ich kriege oft von Bundesbrüdern, von Verbands- oder Waffenbrüdern zu hören, ja, ich habe da und da aufgehört oder ich werde nicht mehr schneller oder ich kriege meine Kondition nicht weiter hoch. Doch in der Regel ist es meistens ein wenig Faulheit, was da mitspielt. Aber ich selbst bin auch ein sehr fauler Mensch und habe jetzt gerade durch die ersten Monate meiner Ausbildung feststellen dürfen, doch, du kriegst weitaus mehr hin, als du dir selbst zutraust. Und das durfte ich selbst feststellen.
Ja, es ist spannend, dass du das sagst, dass die Grenzen, die wir wahrnehmen, was unser Verstand uns manchmal so voräppelt, gar nicht so weit, also so niedrig sind, sondern dass es noch wesentlich weitergehen kann. Ich hatte da mal vor Ewigkeiten ein Hörbuch gehört von David Goggins, Can't Hurt Me, ist ja auch ein Bestseller. Mhm. Und der hat genau das Gleiche gesagt, weil der war ja auch, also in dem Buch geht es ja praktisch von seiner Transformation zum fetten, übergewichtigen Loser, der nichts auf die Kette gebracht hat, aus zerrütteten Verhältnissen kam, Disziplin aufgebaut hat und am Ende Navy SEAL war und durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, teilweise mit gebrochenen Knöcheln, die er sich mit Panzertape und Stöcken gerichtet hat, weitergelaufen ist, da im Wasser bei der Ausbildung gesessen hat, wo andere dann an Hypothermie halt dann teilweise auch gestorben sind bei der Ausbildung und der halt einfach sagt, dein Körper lügt dich an, mach weiter, mach weiter, mach weiter, noch weiter. Am Ende hatte er sogar noch einen Herzfehler gehabt, wo dem die Herzwand abgedichtet worden ist und hat trotzdem Skydiving gemacht und den ganzen anderen Kram. Und er lebt übrigens noch und auch ein Millionenpublikum bei YouTube. Und das ist genau das, was er gesagt hat. Also was du auch gesagt hast, ne? Es geht weiter. Also nicht aufhören. Also
das ist richtig. Also vor allem, wenn man merkt, okay, mein Arm macht nicht mit, einfach mal die Grenze durchbrechen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, 3 Paukstunden am Stück, ich kann meinen Arm jetzt die nächsten 3 Tage nicht halten. Und zack, 4. Paukstunde, 5. Paukstunde, 6. Paukstunde. Und es funktioniert auf jeden Fall. Man muss nur ein bisschen sich selbst überwinden. Und es funktioniert, wie gesagt. Ich meine, ich mache es ja selbst durch gerade. Und ich merke es auch an Bundesbrüdern, die sagen, ja, 40 Gänge, ich kriege den Arm nicht mehr hoch. Versucht es einfach mal. Man nicht überstrapazieren, ganz klar. Ne? Man soll sich ja auch nicht kaputt pauken, aber es ist auf jeden Fall möglich.
Also ich habe ja mit meiner zaghaften Ersatzpartie, die ich hatte, musste ich ja damals 80 Gänge damals stehen. Das war ja auch so, was du beschrieben hast. Am Anfang war es so, boah, überhaupt 20 hinzukriegen, das war schon heftig. Dann ist deine Grenze gewachsen, dann kamst du auf 30. Dann war mit 30, da bin ich ja fast schon bei 40. Das sind eigentlich immer so mentale Grenzen gewesen, die man dann überschreiten konnte, wo man dann bereit war für den nächsten Schritt. Und am Ende war es halt auch so, ich glaube, da waren wir bei 120 Gängen oder so im Kontrapauken.
Ja.
Und das war am Anfang nicht denkbar. Ich bin auch eine Zeit lang mal sehr, sehr viel laufen gewesen. Da war das so, am Anfang, wenn ich da 1,8 Kilometer geschafft hatte, da habe ich mir gedacht, boah, Junge, das ist ja hier fast einmal um Erdkreis rum. Mhm. Und am Ende waren es dann zweimal pro Woche 20 Kilometer, die man halt gelaufen ist. Und es wäre auch weitergegangen. Es war halt auch eher so ein Zeitfaktor, weswegen man das ja runtergefahren hat, ne?
Ja,
und
richtig.
Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Takeaway für die Hörer da draußen, wenn der Körper sagt, oh, ich weiß jetzt nicht, weitermachen. Ne?
Ja, also perfekte Geschichte. Ich hatte einen Schüler, den ich auf der Rundreise mit Axel begleitet habe, und der war alleine auf dem Parkboden, weil seine Bundesbrüder nicht da sein konnten. Und ich habe ihm gesagt, komm, zieh Stulp und Handschuhe an, wir machen jetzt ein paar Gänge, so lange wie du kannst. Ja, aber die Tage habe ich nur 30 geschafft. Ich glaube, so viele können wir nicht miteinander machen. So, mach einfach mal. Und zum Schluss sind wir mit 120, 130, Gängen aus der Parkstunde rausgegangen.
Ja.
Also von daher, das ist möglich. Mit kurzen Pausen dazwischen, dass der Schüler sich immer mal ein bisschen auskurieren kann. Es ist möglich.
Absolut. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen über die Ausbildung zum Fechtmeister konkreter sprechen.
Ja.
Wie sieht so eine Ausbildung konkret aus? Wie oft paukst du, was lernst du und wie viel Theorie steckt da auch drin?
Ich begleite den Axel aktiv von Mittwoch bis Freitag. Mittwochs immer in Bochum, donnerstags in Münster und freitags auch nochmal in Bochum. Und dann kommt alle 2 bis 3 Wochen die Rundreise mit. Die Rundreise beinhaltet dann Städte wie Koblenz, Trier, Saarbrücken und Friedberg. Das sind am Wochenende auch nochmal 27 Stunden, an einem Wochenende dann exakt genau.
Ui.
Richtig. Und,
aber es gibt keine Grenzen. Man kann auch 56 Stunden.
Es gibt auch 56 Stunden. Der einzige Knackpunkt ist die Zeit dahinter. Der Tag hat auch nur 24 Stunden. Und aber auf jeden Fall, ich begleite Axel auf diese Parkstunden. Wir wechseln uns gerne ab. Eine Parkstunde übernimmt er, eine Parkstunde übernehme ich. Inzwischen ist es jetzt gerade eher so, dadurch, dass meine Kondition auch langsam auf den Punkt angelangt ist, dass ich die meisten Parkstunden übernehme und Axel guckt von außen zu.
Mhm.
Und so sieht das jetzt erstmal aus. Das ist jetzt mein Probesemester. Die Ausbildung geht insgesamt 2,5 Jahre. Das erste halbe Jahr ist eine Probesemester.
Mhm.
Dann wirst du zum Jahrestreffen von der VDF, also Verband der Fechtmeister, wirst du dann offiziell als Lewe bestätigt, wenn du bestimmte Punkte mitbringst. Also,
die Lewe ist dann halt auch ein feststehender Begriff bei euch in der Ausbildung.
Genau, der Lewe ist der offizielle Begriff für mich. Der kommt aus dem französischen Eleve und es wird noch ein E dran gehangen. Genau, und das ist halt tatsächlich dann mein Titel. Ich bin Auszubildender zum Fechtmeister, nicht Fechtlehrer, also Fechtgeselle oder sonst was, sondern tatsächlich Fechtmeister, weil es diese Unterscheidung zwischen Gesellen und Meister gibt. Es gibt einen Schüler und es gibt einen Meister, genauso wie in Star Wars kann man, vorhin mit dem
Padawan,
richtig.
Dann gibt es den Jedi-Rat, der dir dann den Jedi-Meistertitel granted.
Genau, richtig. Und richtig, die Ausbildung geht 2,5 Jahre. Es gibt dann nach dem ersten offiziellen Jahr, gibt es eine Zwischenprüfung. Dort, die wird ungefähr so ablaufen, wenn ich Axel richtig verstanden habe, dass ich drei Fechtmeistern zugeteilt werde, die mich überprüfen. Und dann gibt es eine mündliche Abfrage und es gibt eine praktische Abfrage. Die praktische Abfrage enthält dann einfach, zeig mir den Hieb in der und der Reihenfolge, also zeig mir den Gang in der und der Reihenfolge und dann zeig mir die Hieb-Kombination, dann auch noch ein bisschen Kontrapauken, so wie ich das verstanden habe. Und dann zum Schluss wird beurteilt, ob ich weitergelassen werden kann oder nicht. Du darfst die Zwischenprüfung und die Meisterprüfung zum Schluss jeweils einmal wiederholen, also nicht jeweils einmal wiederholen. Du darfst insgesamt einmal eins von beiden wiederholen. Musste ich zum Beispiel die Zwischenprüfung wiederholen und dann auch die Meisterprüfung, bin ich raus.
Mhm.
Dann gibt es auch noch einen Meisterbericht, den ich schreiben muss. Also ich muss auch wie ein ganz normaler Azubi meine Stunden aufschreiben, wann ich wo gewesen bin und was wir in dieser Stunde gemacht haben. Und zum Schluss, wie gesagt, dieser Meisterbericht. Ich werde einen Titel zugewiesen bekommen vom VDF oder ich darf mir selber einen Titel aussuchen, also ein Thema aussuchen bis zur Zwischenprüfung. Und nach der Zwischenprüfung wird dann ausgesucht, mein eigener Titel oder der ausgesuchte vom VDF. Und dann habe ich ein Jahr Zeit bis zur Meisterprüfung, diesen abzugeben. Der beträgt in der Regel 60 bis 70 Seiten, wie mir Bundesbruderschläger gesagt hatte. Und meine Aufgabe ist dann dazu halt diesen Bericht zu schreiben. Das ist vergleichbar mit einer Masterarbeit, könnte man sagen.
Hm? Wow.
Richtig. Und während der Ausbildung ist dann die Aufgabe zuzugucken. Also ich muss alle Fehler, ich muss sämtliche Fehler, am besten alle Fehler, so gut es geht, von allen Positionen aus erkennen können. Ob ich jetzt hinterm Pockhatten stehe, davor, daneben, rechts, links, qua, oben, drüber, ist mir scheißegal. Ich muss auf jeden Fall die Fehler aus allen Blickwinkeln erkennen können. Mhm. Und ich sollte selbst die Piebe so gut es geht auf der rechten Hand, also auf meiner Schlägerhand schlagen können, also perfekt, wie es geht. Und auf der linken Hand muss ich auch lernen können. Da bin ich jetzt gerade auch schon vor der Ausbildung, habe ich angefangen, mit links ein bisschen zu pauken. Mhm. Ich kriege auch inzwischen schon Anfragen von Rechtshändern, Linkshändern. Hey, könntest du mit mir links, rechts, rechts, links, links kontrapauken? Das gibt's auch schon. Das mache ich auch mit. Und man ist überrascht. Du bist relativ schnell auf einem guten Tempo und auch auf einer guten Kondition mit links. Auch wenn man es vorher gar nicht glauben möchte. Aber doch, ich habe es recht schnell geschafft. Und das gehört auch dazu. Das heißt, ich muss auch alle Hiebe auf links können und auch kontrapauken können auf links, und das wird auch abgefragt.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Dann kommt noch hinzu, ich brauche einen... Ich muss wettkampftauglich sein auf einem Sport, also auf einer Sportart, das heißt, also auf einer Sportwaffe. Dafür habe ich mich jetzt mit dem leichten Säbel angefreundet, bin am Unisport bei uns in der Stadt Bochum und lerne dort gerade das Säbelfechten, das leichte Säbelfechten. Gleichzeitig muss ich den akademischen Säbel auch lernen. Da pauke ich auch ab und zu mit Axel mit drüber und schaue mir das an. Mhm. Genau, und das ist jetzt gerade alles, was mir dazu einfällt. Das gehört auf jeden Fall dazu.
Sehr komplex. Also das hört sich jetzt nicht an wie eine Hobbybeschäftigung nebenbei, sondern schon fast wie ein drittes Studium.
Ja, definitiv. Also es geht auch sehr viel Zeit drauf dafür. Aber bisher habe ich noch nicht dran gezweifelt und ich habe Spaß dran. Vor allem das Sportfechten macht Spaß. Also ich kann allen mal, den Zuhörern gerade empfehlen, versucht's mal. Also ihr kriegt auch einen intensiveren Einblick und einen viel gefestigteren Einblick, was auch das akademische Fechten angeht.
Ich glaube, was auch einige Zuhörer interessiert, was kostet so eine Ausbildung finanziell, aber halt auch mental?
Mental einiges. Also es ist jetzt auch schon öfter mal vorgekommen, dass ich beim Einschlafen noch an die Gänge gedacht habe und wo welcher Schüler welchen Fehler gemacht hat und ach, hättest du ihnen nicht mehr mal das vorgeschlagen, das gibt's alles.
Das auf zeigt, jeden Fall. Dass du committed bist, das ist doch gut.
Ja, das ist richtig, ne? Aber wie heißt es so schön, Arbeit bleibt auf der Arbeit und zu Hause bist du im Privatleben, nicht mitnehmen nach Hause die Arbeit. Aber kostentechnisch kommt die Ausstattung auf dich zu. Du bekommst vom VDF, soweit ich das verstanden habe, also ich habe es bekommen, ein Budget von 1.000 Euro für deine Erstausstattung. Da meine wird jetzt größtenteils für den Helm draufgehen, weil der 800 Euro kosten wird. Mhm. Aber den Rest musst du dir selber zuholen. Und das sind halt auch laufende, also das sind immer laufende Kosten. Du hast immer wieder einen Handschuh, der kaputt geht, der repariert werden muss. Axel und ich benutzen andere Handschuhe als die normalen Pauk-Studenten. Die gehen weitaus schneller kaputt, sind aber auch dementsprechend viel billiger. Ne? Also die halten sich ein Semester bei uns, dann müssen wir neue kaufen. Kosten dementsprechend 30 Euro. Aber sind auch nicht wirklich gut. Du brauchst auch noch eine zusätzliche Handgelenksmanschette dafür, dass du das überhaupt benutzen kannst, weil ansonsten zertrümmerst du dir das ganze Handgelenk. Aber trotzdem, es sind immer laufende Kosten. Du brauchst alle paar Jahre mal wieder einen neuen Stuhl. Du musst den Helm immer mal wieder neu ausstopfen, also halt auch ausstopfen lassen. Das sind Kosten, die auf jeden Fall mindestens einmal pro Semester auf dich zukommen. Sei es Klinge, die gebrochen ist, sei es der Handschuh. Und da bist du auf jeden Fall auf eine höhere Kosten. Und Axel, ich bin ihm unfassbar dankbar, hat mir einen Großteil davon von seinem Geld gestattet, weil ich kein Geld von während der Ausbildung bekomme. Ich kriege eine Kraftstoffpauschale, die ist aber nicht, die reicht nicht zum Leben. Mhm. Und man hat die Möglichkeit, wenn man als Eleve offiziell bestätigt ist, einen Darlehen zu beantragen. Also sozusagen ein BAföG-Darlehen. Und das muss man auch natürlich verständlicherweise wie jedes Darlehen auch hinterher wieder zurückzahlen. Das ist auch voll gerechtfertigt und allem drum und dran. Aber im Großen und Ganzen bekommst du aktiv kein Geld. Ne? Auch meine Kraftstoffpauschale geht auch im Endeffekt wieder in meinen Wagen drauf. Und richtig. Und deswegen hat Axel, und wirklich, ich bin ihm unfassbar dankbar, hat mir den Stulp gekauft. Er hat mir eine Klinge dazu geholt, den Schläger habe ich von Bandagenpause bekommen. Also auch nochmal Dankeschön an Bandagenpause, falls ich das hier hören will.
Ja.
Geil. Und genau, und auch die Tasche, in der ich alles hin und her trage, ist auch von Axel. Und wie gesagt, super cool. Danke auf jeden Fall dafür.
Sehr schön. Ja, also es löst Respekt einem ein. Also es flößt einem Respekt an, wenn man dir zuhört. Also es ist ja wirklich eine extrem komplexe Geschichte.
Und ich habe auch absolute Hochachtung oft vor dem, was ich da mache, weil es ist halt einfach, also es ist sehr begeisternd, Axel zu begleiten, es ist sehr begeisternd, die Bünde zu begleiten und auch noch mal da an Axel. Axel ist so eine respektable Person, dass mir automatisch auch Respekt entgegengebracht wird, einfach nur, weil ich sein Schüler bin, sein Eleve. Mhm. Und das ist unfassbar atemberaubend, würde ich mal sagen, oder einfach nur, also ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich merke, wie die Leute mit mir umgehen. Weil das kennt man eigentlich gar nicht. Also normalerweise betrete ich ein Haus und entweder habe ich dann einen netten Corpo, der mir direkt ein Bier gibt, oder ich werde halt angepault, so wie es halt auf jedem verdammten Haus so funktioniert. Und da ist es nicht. Also mir wird so viel Respekt entgegengebracht, obwohl ich noch gar nichts dafür geleistet habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich versuche mir auf jeden Fall diesen Respekt entgegenzubringen und gerecht zu werden.
Ja, du hast ja auch einen wichtigen Anteil dann auch später in der Korpusszene, was halt auch die Mensuria betrifft. Du bist ja dann auch ein Multiplikator am Ende, der das
richtig
dann auch weiter an die nächsten Generationen mir dann auch bringt.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich das mache, weil ich aktiv gerne meinen Beitrag dazu leisten möchte, dass es auch das Mensurfechten, das akademische Fechten auch noch in 20, 30, 40, 100 Jahren noch gibt, hoffentlich.
Ja, das ist eine sehr, sehr vorbildliche Motivation, die du da an den Tag legst. Was macht dir denn aktuell so am meisten Spaß dabei und was ist echte Arbeit und was ist echte harte Arbeit für dich?
Es ist ganz klar harte Arbeit, aber das Kontrapocken macht am meisten Spaß. Ne? Das, was mir in der aktiven Zeit am meisten Spaß gemacht hat, macht jetzt auch, kann ich als Beruf aktiv ausüben und das ist halt doch geil. Wer möchte nicht sein Hobby als Beruf ausüben? Und ich stehe auf den Kontrapauken, also ich stehe auf dem Paukboden mit den Schülern, mit den Studenten, mit den Waffenbrüdern. Und es ist halt einfach geil, ne? Die hauen mir die Hiebe auf den Kopf, wenn ich mal nicht aufpasse, weil ich bin halt auch nicht der ausgebildete Fechtmeister. Ich habe mal noch meine Deckungslücken, die ich versuche rauszukriegen. Und dasselbe ist mit den Schülern. Und vor allem, wenn es da jetzt ins PC, PP, also Pauken reingeht, es ist super, es ist einfach nur witzig. Wir lachen, wir haben Spaß miteinander und ich glaube, das ist auch die Hauptsache. Ne? Pauken soll ernst genommen werden, aber währenddessen ist es doch voll in Ordnung, Spaß zu haben. Ich meine, ich muss nicht immer mit einer 7-Tage-Regenwettermine rumrennen. Mhm. Geht doch auch einfach mit einem witzigen Spruch auf der Lippe.
Absolut. Ja, wie ist das denn, was ist denn echte harte Arbeit dann für dich in dem Fall? Also wenn du den Spaßfaktor hast, das was dir gibt, aber was ist da, wo dann immer diese tägliche Herausforderung ist?
Tägliche Herausforderung ist einfach in den öffentlichen Nahverkehr einzusteigen, um zur nächsten Stadt zu fahren. Es ist jedes Mal ein Albtraum, nach Münster zu kommen von Bochum aus, weil es keine Direktverbindung gibt und ich immer nach Recklinghausen umsteigen möchte. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in Recklinghausen warst, aber in Recklinghausen möchte man nicht sein.
Ja, das... Ich weiß nicht, ob der Zuhörer hat, ich sag da jetzt nichts dazu. Sag mal, wenn du es dann geschafft hast, du hast die Ausbildung abgeschlossen, du bist dann offiziell Fechtmeister. Was ist dann dein Ziel? Wie willst du mit deiner Rolle umgehen? Planst du eine eigene Fechtschule?
In der Fechtschule gar nicht. Am schönsten wäre es natürlich, wenn ich Fechtmeisterei als Hauptberuf ausüben könnte. Das wäre auch mein persönlicher Traum. Das hängt aber ganz stark davon ab, welche Bünde mich haben wollen später. Ne, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Das ist auch nicht meine Entscheidung, sondern die Bünde müssen ja aktiv auf mich zukommen. Ich kann mich da einmal kurz vorstellen und sagen, hey, ich bin Fechtmeister. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich haben. Das ist aber immer noch deren Entscheidung von den Bünden und es hängt auch davon ab, welche Städte frei werden. Ich weiß, dass ein paar Städte frei werden können in den nächsten paar Jahren und es ist auch möglich, von diesen Städten hauptberuflich zu leben, soweit ich weiß, aber es wäre auch auf jeden Fall ganz schön, dass ich gleichzeitig als Diakon und auch als Fechtmeister arbeiten könnte. Es wäre ganz schön auf jeden Fall.
Hört sich nach einem guten Ziel an. Das Tolle ist ja, du erlernst ja gerade deine Meisterschaft in einer wirklich sehr spannenden Zeit. Ich meine, du arbeitest ja, wie wir es ja gerade schon mehrfach erwähnt haben, mit Axel Kronas zusammen. Du profitierst auf vielerlei Ebenen von der Ausbildung. Du bist noch Zeitgenosse von Henna Hule, der das Mensurwesen nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat, wie kein anderer. Anfang der 50er wurde die Mensur endgültig legalisiert durch das Bundesgerichtshofsurteil, das ja auch bekannt ist. Wie geht es dir damit? Also wie betrachtest du das? Also bei mir kommt gerade so ein bisschen der Historiker wieder hervor, den ich von meinem Ausbildungsweg her habe. Wie siehst du das?
Ehrwürdig auf jeden Fall. Also und ich würde jetzt nicht einfach nur, also es ist super toll, aber auch für alle Fechter. Also ich habe großen Respekt gegenüber allen Fechtmeistern. Sei es jetzt der Jüngste mit Meister Meyers bis hin zum Ältesten wie Henna Hune zum Beispiel mit seinen 85 Jahren.
Ich glaube, das ist schon älter, ich glaube 88.
88 Jahre, ja, kann auch gut sein. Stimmt, Axel sagte ja, sowas 89, die Tage.
Auf jeden Fall in dem Alter, ja.
Richtig, und ich habe auch bald das Privileg, Henna Hune kennenzulernen persönlich. Letzte Woche Freitag war ich leider krank. Ne? Er hatte Mandelentzündung, da durfte ich leider nicht mitkommen, weil ich gesagt habe, ich möchte keinen 88-jährigen Mann anstecken. Ne? Das kommt mir nicht in den Kram rein. Aber ich habe große Ehrfurcht dafür, dass ich überhaupt Teil von so etwas sein darf. Das ist meiner Meinung nach, es ist wirklich sehr schön. Und ich würde auch jetzt nicht einfach nur irgendwen hervorstechen. Henna Hune ist super, was er geleistet hat. Ich ziehe meinen Hut vor ihn, aber ich habe gleichen Respekt vor allen Fechtmeistern gegenüber. Wie gesagt, vom Jüngsten bis zum Ältesten über.
Ja, Henna Hule, der ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Also ich habe ihn ja damals für das Interview auch bei ihm zu Hause besucht, ja. Damit Jan Schiffer zusammen, dem Alternvorsitzenden von den Kölner Alemannen, der den Kontakt hergestellt hatte, ja. Und ein Bundesbruder von Hule war auch noch mit drin. Und das war schon spannend, also so eine lebende Legende vor sich sitzen zu haben und eine Person mit so einem Impact in dieser ganzen Thematik, das ist auch einmalig. Also ich glaube, so eine Rolle wie Henna Hude, also da war mal jemand, der in dem gleichen Rahmen, glaube ich, agiert wie er, das braucht noch ein bisschen Zeit und vielleicht auch noch ein paar historische Ereignisse, dass das Realität wird. Und das Coole mit ihm ist ja auch, er ist ja ein direkter Nachfahre von Turnvater Jan. Ne? Also das finde ich halt spannend, dass er so eine Linie so einen Einfluss auf die deutsche Verbindungsszene halt hat. Ne?
Ja.
Das ist schon.
Also keine Frage. Ich freue mich tierisch auf die Begegnung. Ich kann es gar nicht mehr abwarten eigentlich.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über Kanzel und Konvent sprechen. Du planst ja ein Doppelstudium jetzt in Gemeindepädagogik und soziale Arbeit. Was hat dich dazu bewogen, diesen Weg einzuschlagen? Also du hast ja jetzt schon einen Bachelor, dann machst du ja jetzt noch ein Studium,
genau,
und die richtig. Ausbildung zum Fechtmeister, wie wir ja gerade schon gehört haben, die jetzt keine Hobbybegleitung nebenbei ist, sondern also gravierend Zeit und verschiedenste Ressourcen beansprucht.
Hm. Richtig, genau. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin seit meiner Konfirmation 2012 ehrenamtlich aktiv in meiner Heimatgemeinde. Ich komme ursprünglich aus der Stadt Hamm her und habe dort einiges geleistet in den sämtlichen Bereichen.
Mhm.
Und bin dann irgendwann 2014 in meine Ausbildung reingerutscht zum Kfz-Mechatroniker.
Mhm.
Die habe ich dann 2017 abgeschlossen und habe über diese 3 Jahre festgestellt, Moment mal, also Maschinenarbeiten ist schon echt super, aber ich möchte was anderes machen. Ich möchte mehr mit Menschen zusammenarbeiten. Habe mich erst in den Kundenservice reinstecken lassen mit den Serviceberatern. Dachte mir, okay, das ist okay, aber ich möchte mehr. Und dann bin ich hinterher ins Fachabitur reingegangen. Ja, ich habe kein Vollabitur, ich habe nur ein Fachabitur. Und fürs Jahrespraktikum bin ich dann in die evangelische Jugend bei uns in der Heimatstadt reingegangen. und habe dort aktiv ein Praktikum zum Gemeindepädagogen gemacht oder vielmehr als Diakon und habe festgestellt, über das eine Jahr, das ist genau das, was ich machen möchte später. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Und noch 2020 dann an die Hochschule beworben und in Bochum an der evangelischen Hochschule und wurde dann angenommen, auch 2020 im Wintersemester für Gemeindepädagogik. Weil man muss dazu sagen, Gemeindepädagogik ist jetzt etwas eher untypisches, wie das der Name schon sagt. Und Gemeindepädagogik kannst du in Deutschland nur in Nürnberg, Ludwigsburg, Kassel, Bad Oeynhausen und Bochum studieren. Ach, und Bielefeld. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wo du studieren kannst. Und das
sind alles so Ecken, wo große Diakonissenhäuser, glaube ich, auch aktiv waren. Oder
ja, richtig.
Die genau, Bodelschwingschen.
Genau, richtig. Und bei uns in Bochum
ist ja auch meine Materie.
Richtig. Und in Bochum gibt es aktiv kein Diakonissenhaus, sondern in Witten gab es das Diakonissenhaus, das Lukas-Zentrum. Dort hat sich das Martineum gebildet. Und das Martineum ist eine Geschwisterschaft. Die gegründet sind wir 1889, wenn ich mich nicht irre. Und
du bist ja eher so ein Kind Wicherns, ne? Also,
genau, richtig. Wir sind auch ein Wichert-Haus gewesen früher. Jetzt inzwischen Lukas-Haus und Martineum lässt sich natürlich ableiten von Martins, ne? Wir haben Martin Bonhoeffer, wir haben Martin Luther und wir haben Martin Luther King. Das sind unsere drei Namensgeber, warum wir uns Martineum nennen. Und die begleiten ein aktives Studium. Du studierst an der evangelischen Hochschule in Bochum, so Gemeindepädagogik, und kannst dann verkürzt soziale Arbeit noch studieren oder umgekehrt, weil du dir 90% des Studiums anrechnen lassen kannst. Das heißt, du hast zwei unterschiedliche Bachelorabschlüsse, du schreibst auch zwei Bachelorarbeiten und wirst dann hinterher zusammen vom Martineum eingesegnet. Genau, und das Martineum gibt dir Studiengänge. Du hast die Möglichkeit, ganz viele Leute aus unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen. Es ist auch ähnlich aufgebaut wie eine Studentenverbindung. Die hören das nicht gerne, aber sie sind aufgebaut wie eine Studentenverbindung. Wir haben die aktiven Studenten, wir haben die fertig studierten Diakone, wir haben Tagungssitzungen, wir haben richtige Studienparlamente auch bei uns im Martineum drin, die aufgebaut sind wie unsere ACs, wie die CCs. Es ist wirklich, also. Wir haben auch ein Jahrestreffen, was aufgebaut ist wie ein Stiftungsfest.
Ja, vielleicht ist das ja alles auch ein bisschen daher, weil Bonhoeffer und Barth und wie sie alle hießen, sind ja auch Verbindungsstudenten gewesen. Genau. Reugel oder Igel in Thüringen.
Richtig, richtig. Ne? Also, ja.
Das ist prägend.
Es ist auf jeden Fall prägend. Und ja, wie gesagt, die aktuelle Richtung ist auch sehr links. Also das Martineum war schon immer links. Wir waren auch die erste Diakonist, also Martineumsbruderschaft, die aktiv Frauen auch aufgenommen hat, historisch gesehen auch die allerersten. Und
der erste Gemischbund in der inneren Mission.
Richtig, richtig, ja. Und dementsprechend ist das Martineum auch schon immer sehr linkspolitisch ausgerichtet und ist auch gar kein Problem. Ne? Also ich meine, dafür gibt es ja die unterschiedlichen Richtungsschwimmungen, also politischen Einstimmungen. Man muss halt nur damit leben können. Dass man als aktiver Student zwischen so vielen Linken ein Verbindungsstudent ist. Ne? Also ich bin schon manchmal echt das rote Tuch für manche.
Ja, ich habe das ja als Geschichtsstudent an der Philfag damals in Düsseldorf auch mehr oder weniger erlebt, wo alle mal gedacht haben, ich hätte mich jetzt für VWL oder BWL oder Jurist halt verirrt an der Fakultät, auch vom Aussehen her. Ein Bundesbruder von mir, der studiert gerade evangelische Theologie mit Ziel, Pfarrer zu werden in Wuppertal, an der Kirchlichen Hochschule. Der erzählt genau das Gleiche, was du da erzählt hast. Die politische Orientierung ist sehr drückend links. Also es ist so mit der ganzen Toleranz, die dort gepredigt wird, ist eine große Intoleranz halt Andersdenkenden halt schon, die einem da entgegenkommen kann. Er macht sein Bestes draus, der integriert sich dort. Und ich meine, auf deiner Seite ist es ja auch so, ich meine, gerade in den kirchlichen Institutionen, beziehungsweise halt auch in den Nächstenliebe orientierten Organisationen wie Diakonie halt, geht es um Nächstenliebe und da geht es jetzt nicht gerade eigentlich um Politik und es ist eine schwieriges Gemengelage.
Ja, definitiv.
Was würdest du dir denn wünschen, was Verbindungen in Zukunft anders machen, gerade im Umgang, sagen wir mal, mit Glauben, Ethik und Zusammenhalt, wenn du das jetzt zum Beispiel von deiner Gemeinde betrachtest? Und dir dann den Zusammenhalt in der Verbindung anschaust. Das sind ja schon so ein bisschen unterschiedlich, aber auf der anderen Seite beide sehr eng.
Ja, also als CCler bin ich ja konfessionsfrei gestellt und bin eigentlich auch den Glauben gegenüber neutral eingestellt, was öffentlicher Rahmen angeht. Ich würde aber definitiv sagen, der Glaube ist etwas neutral, nicht der Neutrales. Der Glaube ist definitiv etwas Eigenständiges, also etwas, was die Personen selbst entscheiden müssen und dürfen und sollten auf jeden Fall. Christliche Verbindungen können das ganz gerne auch nach außen tragen. Ne? Mhm. CCler, wir sind konfessionsfrei. Mhm. Ne? Da herrscht ganz klar, ihr könnt als Aktivitas gerne gläubig sein. Seid es, macht es, fühlt euch frei darin. Aber der Glaube ist etwas Individuelles. Und ich kriege es auch vor allem als Protestant total häufig zu hören. Du Ketzer, all drum und dran. Ich lasse die Menschen so gerne das machen, was sie machen möchten. Mhm. Ne, solange sie niemanden damit verletzen können und werden. Und dazu gehört auch der Glaube. Wenn du jetzt ankommst und sagst, du bist Buddhist, du bist Moslem, du bist Christ, mach es. Es ist voll in Ordnung. Auch Atheisten. Lebt es aus, wie ihr es selber machen wollt. Und hört auf, andere dafür zu peinigen, dass sie eine andere Religion angehören oder an nichts glauben. Das ist das, was mich immer peinlich aufstoßen lässt.
Ja, das ist gut gesagt auf jeden Fall. Dann lass uns da mal ein bisschen was über Persönliches unterhalten. Und zwar, was war denn so der absurdeste Moment in deiner bisherigen Fechtausbildung?
Oh, der absurdeste Moment. Es gibt immer mal wieder absurde Momente und das, was ich am witzigsten bisher fand, war, dass ich bei einem Bund von Axel gewesen bin und einen einen Spähfuchsen erklärt habe, dass seine Hochquarten deswegen falsch und flach kommen, weil er zu spät schwippt. Und habe ihm dann Übungen gegeben, dass er das besser machen sollte. Er guckte mich an, wie ein Stück Toast, und sagte, ja, mache ich. Nächste Woche, ich hatte auch vergessen, dass ich ihm die Situation erklärt hatte und dass dieser Fehler überhaupt bei ihm existent gewesen ist. Ne? So viele Schüler kann ich mir nicht alles merken. Halt. Richtig, der Dummfuchs halt. Ne? Und dann stehe ich da wieder mit exakt denselben Fuchsen und er macht exakt denselben Fehler. Und ich stehe da, ja, du solltest die und die Übung machen, damit das besser wird. Und er guckt mich an, das hast du mir letzte Woche schon erklärt. Ja, und hast du die Übung gemacht? Nein. Ja, warum denn nicht? Ja, ich wusste nicht, dass das wirklich hilfreich ist. Nee, ich stehe hier nur zu deiner Belustigung, weißt du das? Ja, das werde ich wahrscheinlich auch noch über die Jahre immer mal wieder haben. Ja, solche Schüler hast du halt immer. Mhm. Aber da kriege ich eine Krise. Ne? Also Axel ist nicht zu eurer Belustigung da und ich stehe da auch nicht einfach nur da, weil ich Jux und Dollerei dazu gegangen bin, sondern Jungs, macht eure Aufgaben. Ne? Was euch die Fechtmeister sagen, hat schon Sinn und Zweck. Macht es einfach mal. Ne? Richtig. Also ich meine, Axel hatte auch mal in seinem Podcast gesagt, ne? Also mein Bundesbruder Klisch hat mehr Partien als du als Fechtmeister. Deswegen wird wohl Klisch mehr Recht haben, als es ist. Ich meine, die Männer haben alle eine Ausbildung hinter sich. Ne? Die machen das tagtäglich fast.
Ja, ihr seid die Vollprofis.
Richtig, es ist schon Sinn und Zweck dahinter, was so gesagt wird.
Ich meine, ihr seid ja das Epizentrum der deutschen Mensur.
Richtig.
Oder halt auch der Dachbereich, wie auch immer, je nachdem, wie sich das gerade, also auch mit Liechtenstein gerade gestaltet. Und man hat es ja jetzt auch gehört an dem Ausbildungsweg von euch, dass das ja alles mit sehr, sehr großen Hürden in dem Ausbildungsweg besetzt ist. Da muss viel intrinsische Motivation vom Eleven dabei sein. Also, wie gesagt, eine Wiederholung von den beiden Prüfungen ist möglich und dann ist vorbei. Also im schlimmsten Fall. Deswegen, also ich glaube, man sollte eurem Urteil vertrauen, wenn ihr was sagt.
Wäre wählenswert.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche. Mit wem würdest du denn lieber am Wochenende verbringen? Martin Luther, einem preußischen Offizier oder einem alten Fechtmeister? Warum?
Aber das ist eine ganz witzige Frage. Ich würde mal tatsächlich sagen, mit einem alten Fechtmeister, weil ich viel mehr zu meinem Beruf gerade erfahren würde, viel mehr Zeithistorisches, was aktueller ist, lernen könnte. Und mit Martin Luther, der hat vor 500 Jahren gelebt, ne? Was soll er mir erzählen? Das wäre auch ein bisschen langweilig, auch wenn das eigentlich die prägendste Person ist für meinen Glauben. Aber ich bin ganz ehrlich, mit meinem alten Fechtmeister bin ich viel besser bedient mit.
Kannst du ja erklären, dass man mal das Tintenfass auf der Wartburg gegen die Wand geknallt hat, als Junker Jörg.
Richtig, ja.
Ist auch cool, so wie du es beschreibst mit dem alten Fechtmeister, ist so ein bisschen wie Star Wars Teil 5, wo Luke Skywalker auf Dagobah Yoda dann findet.
Ja, und richtig.
Die Ausbildung absolviert, weil Obi-Wan ja sich mit der Macht verbunden hat, ne, in dem Lichtschwertkampf mit Darth Vader in Teil 4. Bisschen kenne ich die Filme. So, was war denn so dein stolzester Moment bisher in deinen Bünden oder auf dem Parkboden?
Mein stolzester Moment, ich würde tatsächlich ganz klar sagen, als ich meine PP gefochten habe. Ja, ich habe 2023 als drittes Glied pro Patria gefochten und mein Mitpokant stand zur 9. Mensur, ich stand zur 3. Mensur, also zu meiner allerersten Tiefmensur vor allem auch. Und ich war eigentlich erst Substitut und das dritte Glied hatte sich den Mittelfingerknochen gebrochen. Es war, mir trief der Schweiß raus, als ich da erfahren habe, ja Leon, du bist jetzt als Substitut drauf. Ich so, verdammt, was mache ich jetzt? Ja, pauken natürlich, aber verdammt. Und dann hieß es ganz schnell einpauken, verschärft beim Pauken. Also ich habe mir auch schon vorher verschärft eingepaukt, ne? Aber jetzt das Ganze ein bisschen intensiver nehmen, zweimal im Tag pauken und dann sind die Monate auch ganz schnell verflogen und ich stand dann dort auf meiner PP, hab gegeben, was ich geben konnte. Es ist dann im Endeffekt unblutig ausgepaukt worden. Ich habe einen Halbscharfen auf den Kopf kassiert, aber da ist halt nichts rausgekommen. Und 40 Gänge später hat man uns die Brille abgenommen und ich glaube, das war so mit der stolzeste Moment, dass ich gesagt habe, hey, ich habe in meiner ersten Tief gegen eine 9. gestanden und ich habe das Ding durchgezogen und ich stehe hier ohne irgendeinen Kratzer oder sonst was. In dem Moment war wirklich mein Ego ganz weit oben. Ne? Das war schon wirklich ein schönes Moment. Und ich werde auch niemals vergessen, wie als mir die Brille abgesetzt wurde und meine Beine direkt weich geworden sind wie Gummi und die einfach nur herumgezittert haben. Also das war bewegend und wie alle Bundesbrüder auf mich zugekommen sind und stolz gewesen sind. Vor allem, wir haben die beiden Mensuren davor haben wir leider 2-0 verloren. Also deswegen war es schon ganz schön, dass ich da einen Unentschieden rausholen konnte. Das war schon cool. Und wie alle begeistert gewesen sind, das war bewegend.
Ja, das Gemeinschaftserlebnis der Mensur ist schon unbeschreiblich.
Richtig. Na, und gerade nochmal bei so einer verschärften Mensur wie einer PP ist das nochmal weitaus intensiver. Weil alle, also wirklich, da sind wirklich alle integriert, ob jetzt als Mensurteam, ob jetzt auch nur als Paukant, also da kommt die Aktivität nicht drum rum, da müssen alle mithelfen. Und das ist wirklich krass.
Ja, das schweißt zusammen. Mhm. Ja, dann lass uns mal langsam zum Schluss kommen. Wenn du an die nächsten Jahre denkst, was ist deine Vision, die dich morgens aufstehen lässt?
Oh Gott, das ist eine interessante Frage. Ich würde mal einfach sagen, erstmal der Abschluss, ne? Endlich meinen Abschluss in der Hand zu haben, neben meiner Ausbildung, dass ich das hier alles gemeistert habe. Was mich auf jeden Fall bringt, weiter aufzustehen, ist die nächsten Generationen voranzubringen, dass man so Leben noch weiter existieren kann. Das ist auf jeden Fall eine gute Motivation, die mich weitermachen lässt. Weil das möchte ich halt einfach. Ne? Wir wollen ja alle nicht, dass die Mensur stirbt.
Da bist du ja aktiv dabei, dass das nicht der Fall wird.
Richtig, genau.
Was möchtest du den Hörern noch zum Schluss mitgeben?
Hab Spaß am Pauken. Verurteilt keine Menschen dafür, dass sie einen anderen Glauben haben als ihr selbst. Und an alle Schüler von irgendeinem Fechtmeister, hört bitte auf eure Meister, die sind nicht aus Jux und Dollerei da, das ist wirklich empfehlenswert. Und ansonsten früher schwimmen, weiter vorsetzen und immer die Deckung oben halten, das hilft am meisten.
Super, danke. Leon, schön, dass du hier warst.
Freue mich auch, danke, dass ich hier sein durfte.
Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr Wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Follow the sound.